Rainer Müller, Dramatiker in der DDR, war zugleich deren sachlich distanzierter Beobachter. In seiner Autobiografie »Krieg ohne Schlacht« berichtet er.
Der Mutterschoß ist keine Einbahnstraße. Jetzt binde ich dir die Hände auf den Rücken, weil mich ekelt vor deiner Umarmung mit deinem Brautschleier. Jetzt zerreiße ich das Brautkleid, jetzt musst du schreien. Jetzt beschmiere ich die Fetzen deines Brautkleids mit der Erde, die mein Vater geworden ist, mit den Fetzen, dein Gesicht, dein Bauch, deine Brüste. Jetzt nehme ich dich, meine Mutter, in seiner, meines Vaters unsichtbaren Spur. Deinen Schrei ersticke ich mit meinen Lippen. Erkennst du die Frucht deines Leibes? Jetzt geh in deine Hochzeit, Hure, breit in der dänischen Sonne, die auf Lebendige und Tote scheint. Ich will die Leiche in den Abtritt stopfen, dass der Palast erstickt in königlicher Scheiße. Dann lass mich dein Herz essen, Ophelia, das meine Tränen weint.
Der vernünftigste Mensch, der je auf dieser Erde wandelte, ist am 30. Dezember 2005 gestorben an Lungenkrebs, ohne zu murren, wie es sich für einen vernünftigen Zigarrenraucher gehört. Zum 31. Dezember 2005 ist die Welt nach 66 Jahren mit wenigstens einem Ansatz an unaufgeregter, wohldurchdachter, interessierter Reflexion derselben zurückgefallen in ihren inhärenten Zustand der eitlen Selbstüberschätzung, pseudo-ideologischer Hatz und irrationalem Blabla. Denn Rainer Müller war nicht mehr. Zu dieser trüben Betrachtungsweise muss man kommen, wenn man seine Autobiografie zuschlägt, die mit den Worten endet: Mein Interesse an meiner Person reicht zum Schreiben einer Autobiografie nicht aus. Zyniker und Idioten oder Kreatoren, wie Müller sie gerne hassfrei nennt, werden dem Autor selbst diesen Satz als Krönung der Eitelkeit um die Ohren werfen, woraufhin dieser wahrscheinlich schulterzuckend die Zigarre nachzündet, im Kaffee rührt und leise »Hm« brummt. Der Pragmatiker Müller betrachtete also das Problem, gewünschte Autobiografie versus Desinteresse an solcher Eitelei, und bediente sich einer Technik, die ihm gerade sonntagabendliche Präsenz brachte, ausgerechnet auf den TV-Kanälen Sat.1 und RTL in der Sendung 10 to 11 von Alexander Kluge, in denen dieser Müller vor ein Mikrofon und eine statische Kamera setzt und diesem souffliert. Atemlos wartend auf einige wohlüberlegte Sätze, Anekdoten und kongeniale Kommentare des Dramatikers.
Der dritte Teil ist der 17. Juni, DDR.
Und da ist die Rechtsfrage?
Das ist etwas verwickelter, die Rechtsfrage. Da geht es schon mehr in die Geschichte, glaube ich. Also, bis wann hat ein Staat oder eine Struktur das Recht,
Gehorsam zu verlangen,
Panzer gegen die Bevölkerung einzusetzen?
Und bis wann hat ein Staat
bis wann Recht? Hat ein Staat das Recht, Bedürfnisse der Bevölkerung zurückzustellen für eine im Interesse einer Strategie oder einer Perspektive.
Und wie wird das beantwortet? Oder wird nur die Frage gestellt?
Es wird nur die Frage gestellt, glaube ich. Weil sie war in dem Kontext kaum beantwortbar, glaube ich. Weil es war eine ganz komplizierte Geschichte, dieser 17. Juni 1953. Es gibt jetzt so ein paar Informationen darüber, was vorher passiert ist. Ulbricht war in Moskau, also nach Moskau bestellt mit Honecker. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Es waren noch zwei andere dabei. Und sie wurden konfrontiert mit dem Konzept von Beria. Und das Konzept war, die DDR aufgeben, also zum Tauschobjekt machen.
Also wie jetzt?
Ja. 53, ja.
53.
Ja. Weil natürlich war der NKWD besser informiert als die DDR-Führung über die wirkliche Situation.
Ja.
Und sie waren der Meinung, das wird zu teuer, das müssen wir abstoßen. Das
ja.
bringt nichts, das ist nicht zu halten.
Ja. Weil auch die Bevölkerung einfach
ja.
nicht einzugemeinden
ja.
ist.
Ja, ja, ja. Und Ulbricht sah das ein und flog zurück nach Berlin mit den anderen, die sahen es alle ein. Also freie Wahlen und, das wäre der erste Übergang gewesen. Und sie kamen nach Berlin und da war der 17. Juni. Und da ging es nicht mehr, das Konzept. Da musste man die Struktur wiederherstellen. Besseres Wissen.
Nun gab es doch zwei Fraktionen.
Und dann haben sie gefunden einen Schuldigen. Und zwar der Herrnstadt zum Beispiel. Zu dem kamen dann Honecker und Nielke, glaube ich, war schon dabei. Und so, also Genosse Herrnstadt, du hast die Konzeption von Beria unterstützt. Und er sagt, das war ich doch nicht, das war doch der Walter. Hm? Nein, du hast die Konzeption von Beria unterstützt und du bist jetzt der Parteifeind. Hm? Und da wurden Parteifeinde ernannt, weil Ulbricht durfte es nicht gewesen sein.
Also ließ Müller sich von einigen Freunden zur Jahreswende 89-90 Stichworte fragen und antwortete 1000 transkribierte Seiten lang erzählend aus seinem Leben, strich zusammen und veröffentlichte 1992 Krieg ohne Schlacht, eine Autobiografie und bis dato wohl stimmigstes DDR-Bild in Anekdoten und Kommentaren. Die westdeutsche Knalljournalie von Zeit bis FAZ wussten im Tenor nichts weiter damit anzufangen, als Müller, ausgerechnet Müller, Geschichtsklitterung und selektiven Bericht durch Verschweigen von Stasi-Kontakten vorzuwerfen. Weniger kann man ein Buch nicht gelesen haben, um solcherlei Blödsinn zu schreiben, was selbst dem Stoiker Müller zu dumm wurde, sodass er sich nach der Veröffentlichung des Buches und hanebüchener Stasi-Vorwürfe in der Zeit mit Thomas Assheuer von der Frankfurter Rundschau hinsetzte und geduldigst die borniertesten Fragen über sich ergehen ließ und beantwortete, gutmütig wie einem kleinen dummen Gören, den man mit einem Ernst behandelt, den er nicht versteht. Zitat in Bezug auf die Stasi-Enthüllungen und Müllers Reaktion darauf. Assheuer, aber Sie haben doch jetzt alles gesagt. Müller, nein, ich habe nicht alles gesagt. Ich weiß ja nicht, was ich morgen denken werde. Oder die Krönung der provokanten Dummheit. Assheuer, dennoch, Sie haben Affinität zu politischen Rechten. Übrigens, Punkt, Aussage, nicht Fragezeichen. Statt zu explodieren, eine klassische Müllersche Replik, was heißt das? Die Rechte ist ja keine einfarbige Angelegenheit. Wichtig ist es schon, dass man nicht mehr selektiert und Konzepte wenigstens zur Kenntnis nimmt, die nicht dem eigenen Wunschreservoir entsprechen. Man darf einen Erkenntnisgewinn auf Seiten des Fragenden bezweifeln. Für den Leser ist das Zeugnis journalistischer Unbedarftheit in den aktuellen Ausgaben von Krieg ohne Schlacht abgedruckt. Dabei geht aus buchstäblich jeder Seite von Krieg ohne Schlacht hervor, dass Müller, man möchte schreiben, verdammt nochmal, Künstler ist, der sich das Spektakel, dem sich der Journalismus verpflichtet fühlt, zwar anschaut, gerne von mittendrin, dem es aber Material ist, nicht Spielstätte. Zitat: Für mich war Ernst Jünger nie ein Held, ich habe die Proteste gegen ihn bei der Goethe-Preisverleihung in Frankfurt also auch nicht als Heldenbeleidigung aufgefasst, ich fand sie nur überflüssig. Mich interessierte seine Literatur. Ich kann nicht moralisch lesen, genauso wenig wie ich moralisch schreiben kann. Es gibt andere Probleme, alles hat seinen Preis. Wenn Jünger schreiben will, dass er mit dem Rad ins Nachbardorf fährt, um Sämereien zu kaufen, steht bei ihm, für derlei Fahrten bediene ich mich des Rades. Ich kenne das Problem, aber weil ich das Sämereien-Einkaufen einfach weglasse, komme ich nicht in die Verlegenheit. Diese Antwort ist prototypisch für das gesamte Buch. Müller ist Schriftsteller, für ihn ist Werk alles. Nicht als Heiligtum, als Ausdrucksmittel. So durchwirkt er Anekdoten und Kommentare zur Zeit immer wieder mit Betrachtungen zum Schreiben, Dichten, Inszenieren, zur Technik des Schreibens. Er ist aufmerksamer Betrachter anderer und der eigenen Arbeitstechniken. Er ist aufmerksamer Betrachter anderer und der eigenen Arbeitstechniken. Wie ein Uhrmacher beobachtet er das kleine Mechaniken, Schreiben mit Feder, Schreibmaschine, elektrischer Schreibmaschine, große Wirkungsunterschiede erzeugen. Er analysiert in unglaublich kurzen, komprimierten Nebensätzen ganze Schreibstile seiner Zeitgenossen, allen voran natürlich Brecht. Zitat: Man sagt, wenn schon nicht im Inhalt, dann liegt in der Form des Kunstwerks ein Vorschein einer besseren Welt. Das habe ich auch immer geglaubt mit Brecht, dass die Schönheit der Formulierung eines barbarischen Tatbestandes zum Beispiel Hoffnung auf die Utopie enthält. Das glaube ich nicht mehr. Irgendwann muss man die Trennung von Kunst und Leben akzeptieren. Und weil Müller dauerhaft unaffektiert und trocken berichtet, fallen Sätze, die man, sagen wir, einem Wolf Biermann zurecht in den fettigen Schnauzer reiben würde, bei Müller seltsamerweise in die Kategorie macht Sinn. Das eigentliche Schreiben ist ein Kampf gegen den Text, der entsteht. So wirken auch die Beschreibungen der Zeitenläufe in der DDR, die Müller immer Akteur und distanzierter Stoffesucher anekdotisch vermittelt, glaubwürdig und nah, nicht getrübt von der blökenden Beleidigtheit des blöden Biermann oder den rumpelnden Witzen Manfred Krugs, die eigene Verführbarkeit überspielend. Doch auch hier wieder seltsam stimmiger Schizophrener zwischen alles erklären wollen und man muss auch akzeptieren können, beschreibt Müller selbstreferenziell essayistisch, wie er zu Distanz und Nähe kommt und macht aus einer Erklärung in drei Sätzen ein die Gedanken katalysierendes, fast lyrisches Kleinod. Das ist die Grundfrage. Wie kann man absehen von Zwecksetzungen? Das ist ein Denken, mit dem wir aufgewachsen sind. Wie lernt man sich zurücklehnen und die Dinge akzeptieren, wie sie sind, sie nur einigermaßen zu regeln? Aber in den Wörtern Regeln und einigermaßen steckt schon wieder das Problem. Immer geht es nur einigermaßen, nichts geht auf. Das ist die Provokation der Apokalypse der Johannes-Offenbarung. Da wird die Frage zum ersten Mal gestellt und dann an das jüngste Gericht delegiert. Ich glaube, Kunst ist ein Angriff auf dieses Paradox, auf jeden Fall eine Provokation, die auf dieses Paradox hinweist. Das ist eine Funktion von Kunst, eine vielleicht asoziale oder zumindest antisoziale, aber moralische Funktion von Kunst. Die konsequente Sachlichkeit des Denkens durch das Ausleben der Fantasie in der Sprache, nicht im Argument, ermöglicht es Müller spielend, Themen zu behandeln, die ihn nur in den Augen der oben genannten journalistischen Knallchargen in eine rechte Ecke stellen. Ganz natürlich analysiert der Dichter der deutschen Sprache die Geschichte und Gegenwart Deutschlands mit der Liebe und dem genealogischen Wissen eines Vaters und der lächelnden Akzeptanz einer Mutter, die Kritik an den Kindern von Fremden anhört und lachend beim Abendbrot erzählt. Der Regisseur Robert Wilson hat manchmal Schwierigkeiten mit professionellen deutschen Schauspielern, die darauf trainiert sind, einen Text auf seine Bedeutung zu reduzieren, die mögliche andere Bedeutung zudeckt und dem Zuschauer die Freiheit der Wahl nimmt. Theater als Freiheitsberaubung, erkennungsdienstliche Behandlung von Kunst, Theater von Polizisten für Polizisten. Dazu kommt eine koketteriefreie Bescheidenheit dem eigenen Wissen und Denken gegenüber. Wo der ernsthaft fundierte Schriftsteller seine Zeit entweder mit Recherche verbringt, bis er ein Thema totschlägt, oder er es totschlägt und Vollwissen mimt, steht Müller zur Inspirationskraft der Wissenslücke, pustet dem Experten fröhlich Zigarrenqualm ins Gesicht und äußert seine Meinung. Zitat: Kanntest du Joseph Beuys? Beuys sagte, ich wäre der Einzige, der ihn verstanden hätte. Ich weiß nicht, ob ich ihn verstanden habe, aber es hat mir sehr geschmeichelt. In einem Interview in Sinn und Form hatte ich über Verpackungen in der DDR gesprochen, das hat er wohl gelesen. Kennengelernt habe ich überhaupt keine der zeitgenössischen Größen außer Rauschenberg. Sein Umgang mit dem Trivialen, das Verhältnis von Pathos und Trivialität hat mich interessiert. Dadurch entsteht eine Reibung, die etwas von Feuermachen mit Holz oder Steinen hat. Warhol ist eine Karosserie ohne Motor, genial in seiner Geste. Bacon war eine Entdeckung, allerdings, wenn man dann auf Picasso zurückkommt, merkt man doch, er war der letzte universelle Künstler. Danach kommen die Spezialstrecken. Picasso ist eine Welt. Danach hat jeder nur noch seine eigene Kammer. Fazit: Heiner Müllers Krieg ohne Schlacht gehört in die in dieser Sendung schon des Öfteren eingeführte Kategorie Nachttischbuch. Es ist von wunderbar salbeiner sprachlicher Rundheit und inhaltlicher Dichte. Weder von der trockenen Ironie der Anekdoten noch den inspirierenden essayistischen Einsprengseln bekommt man so schnell genug. Das Geschichtsbild DDR, was entworfen wird, macht Sinn und, gesegnet mit einer Spur Müllerschen Fantasie versehen, weiß man, wenn mir von Sprachfaschisten à la der Genitiv ist, dem Dativ sein Tod unvermeidlich entgegengegiftet würde. Sinn machen sagt man nicht, hätte sich Heiner Müller vor mich gestellt, an der Zigarre genippt und schulterzuckend sanft gesagt.
Auch für die Literatur übrigens ein schöner Satz von Jünger, wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau.
Das tust du ja nicht. Das tust du ja auch nicht. Ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du also eine Dreiviertelstunde überhaupt nicht geantwortet hast, weil du kommentieren solltest.